Querfunk. Überall und jetzt auch jederzeit ist deine Lieblingssendung 7 Tage verfügbar. Und auf zeitkapsel.querfunk.de oder stream.querfunk.de aufzurufen. Yeah!
Lobin Karlsruhe e.V. stabilisiert bestehende Initiativen und unterstützt mutige Startups im gemeinnützigen Bereich durch professionelle Projektbegleitung. Ziel des eingetragenen Vereins ist es, Menschen aus der Vereinzelung zu holen, sie für zivilgesellschaftliche Mitwirkung zu begeistern und die Gesellschaft durch Kulturangebote aktiver Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Für mehr Vielfaltskultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Lobin präsentiert ist eine Sendung über Projekte und Visionen, die unserer Kooperationspartnerschaften, Projektleitenden und Projektbeteiligten, Ehrenamtlichen, kurz gesagt, über Menschen aus unserem Netzwerk, die etwas zu erzählen haben. Lauschen Sie einer neuen Folge von Lobin präsentiert.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge Megafon präsentiert. Wir, Stefanie Knoll an der Technik und ich, Daniel Stutzmann am Mikrofon, begrüßen heute Anja und Ilona vom Verein Miteinander besser leben. Sie sind aus dem Raum Karlsruhe, sie sind Mütter aus dem Raum Karlsruhe und zwar Mütter von Kindern mit Mehrfachbehinderung und wir wollen uns heute so ein bisschen darüber unterhalten, wofür es gut ist, dass es diesen Verein gibt, welche Erfahrungen sie auf dem Weg machen und was in Zukunft mit diesem Verein auch dann bewirkt werden soll. Herzlich willkommen.
Danke.
Dankeschön.
Zu Anfang von so einem Gespräch ist uns wichtig, euch näher kennenzulernen. Wollt ihr vielleicht mit dir beginnend, Anja, so ein bisschen was über euch erzählen, aus dem Leben, wo ihr herkommt, also nicht nur aus Karlsruhe, sondern so was euer Leben ausmacht und dann vielleicht so ein bisschen überleiten zu dem Verein, wie es dazu gekommen ist, dass es diesen Verein gibt und was ihr da eben gemeinsam auch mit bezwecken wollt.
Ja, dann starte ich mal. Also mein Name ist Anja, ich bin 52 Jahre alt, ich habe 2 Kinder. Meine größere Tochter, die ist 16 Jahre alt, die ist schwerst mehrfach behindert und eine kleinere Tochter mit 14 Jahren, die ist gesund. Meine größere Tochter geht in eine Schule für schwer mehrfach behinderte Kinder und uns beschäftigt einfach schon seit 3 Jahren, sag ich mal, mit 3 anderen Müttern, also mit unserer Elterninitiative. Wir sind noch gar kein eingetragener Verein, also wir haben immer gedacht, wir müssen das machen. Bisher war die Notwendigkeit noch nicht da. Beschäftigen uns einfach mit diesem Thema, was passiert mit unseren Kindern nach der Schulzeit. Man muss sich vorstellen, also wenn man ein Bild haben möchte von meiner größeren Tochter, sie ist ein sehr, sehr fröhliches Mädchen. Sie ist sehr aktiv, sozial interessiert, offen, spricht, möchte am Leben teilhaben, aber braucht halt für alles, was motorisch ist, also für Essen, Trinken, Fortbewegung im Rollstuhl, Hilfe. Also es ist auch nicht so, dass sie jetzt lesen und rechnen lernt, sondern das ist so dieser Umgang im allgemeinen Leben, was für sie halt wichtig ist. Also sie wird dauerhaft halt auch auf Hilfe angewiesen sein.
Und das ist ein Teil von eurem Leben. Also die Amelie, so heißt sie,
ja, genau.
ist so auf die Welt gekommen.
Genau, das ist ein Teil von unserem Leben seit Beginn an. Also die Amelie ist eigentlich als gesundes Kind auf die Welt gekommen. In den ersten paar Tagen wurde dann ein schwerer Herzfehler entdeckt und im Folgenden darauf dann auch ein Gendefekt, der hinten dran steht. Und das begleitet uns. Also wir wussten nie, wie stark die Ausprägungen sind. Man wächst da quasi rein. mit allen Anforderungen und Herausforderungen. Ich sag mal, wir haben alles auch so einen Spruch, wenn man so ein Kind bekommt, müsste man eigentlich auch einen Drucker und ein Faxgerät mitgeliefert bekommen, weil wir uns natürlich auch mit Ämtern, Krankenkasse und so weiter auch rumschlagen müssen. Ja. Aber es ist unser normaler Alltag. Also wir sind trotzdem eine glückliche kleine Familie mit viel, viel Spaß. Die Amelie lacht total gern. Und ja, und mir ist es halt auch wichtig, dass sie das in Zukunft ausleben kann.
Jetzt ist diese Initiative, ihr seid noch kein Verein oder wollt vielleicht auch keine werden, dann das habe ich so falsch verstanden. Diese Initiative, die ist ja auf einen Zeitpunkt der Zukunft ausgerichtet. Wie sind denn die Erfahrungen, so mit einem behinderten Kind aufzuwachsen, jetzt wenn noch bis zu diesem Zeitpunkt, sagen wir mal, bis zum 18. Lebensjahr. Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es diese Initiative, weil ab dem 18. Lebensjahr sich was verändert. Da gehen wir nochmal später drauf ein. Aber wie sind die Erfahrungen jetzt innerhalb der Familie? Vielleicht, Ilona, vielleicht kann ich dich kurz auch mit einbinden. So, erzähl ein bisschen was von dir und erzähl vielleicht auch was so von diesen Erfahrungen, die das Hilfesystem anzubieten hat. Du hast gesagt, Ämterkrieg, also oder nicht Ämterkrieg, aber Ämterbürokratie, so, aber was wenn diese Bürokratie überwunden ist, dann ist ja dann auch eine Hilfe. Also in meiner Welt ist dann vielleicht auch eine Hilfe da. Wie siehst du das?
Ja, erstmal hallo, ich bin die Ilona, wird auch meine Familie mal kurz vorstellen. Ich habe zwei Jungs, der Jüngere ist 13 und gesund und unser großer Sohn ist 16 Jahre alt und durch eine Frühgeburt mit Hirnblutungen schwerst mehrfach behindert, also sowohl körperlich als auch geistig betroffen. Wir wohnen jetzt nicht im Stadtgebiet Karlsruhe, ein bisschen außerhalb im Landkreis Karlsruhe. Und man muss so in die Situation einfach reinwachsen, da unser Sohn von Geburt an gehandicapt war und es klar war, dass er nicht gesund ist. Man aber von allen drumherum, die behandeln an Ärzten, Therapeuten, auch keine Prognosen bekommt, was wird mal möglich sein oder was ist nicht möglich, muss man einfach damit lernen umzugehen und sich dann ja auch Hilfe holen, was sich ein bisschen schwierig gestaltet, da es eben keine zentrale Stelle gibt, die für alles zuständig ist. Man muss es erstmal schlau machen, was für Hilfen gibt's und wo kann man die denn tatsächlich auch beantragen. Und wie die Anja schon gesagt hat, gibt's da eben auch viel Bürokratie, die zu erledigen ist, wo man auch mal nicht immer unbedingt gleich das bekommt, was man tatsächlich auch braucht und was notwendig ist. Da muss man auch lernen, damit umzugehen und auch lernen, sich mit guten Argumenten dann weiterzukommen und durchzusetzen. Und dann geht's von klein auf mit dem Schwerbehindertenausweis. Dann geht's drum irgendwann, unser Sohn ist 16, das ist körperlich, trägt man den auch nicht mehr einfach die Treppe hoch. Dann brauche ich ein barrierefreies Bad, einen barrierefreien Zugang zur Wohnung und solche Dinge, die da einfach nach und nach immer mehr eben auf einen zukommen.
Ja, ich stell mir vor, du sagst, es ist so wenig planbar, dass es immer wieder auch im Verlauf der Zeit dann eben notwendig war, okay, da ist ein Problem so und wir jetzt bestimmte Erfahrungswerte gibt es schon, wir probieren mal das, was wir kennen und dann schauen wir mal, wie wir dann das kriegen, was wir auch wollen. Inwiefern ist es denn auch, ist das, was du in dieser Zeit gelernt hast, oder vielleicht auch in der Spalte, inwiefern ist das, was ihr jetzt in der Familie gelernt habt, wichtig für die Arbeit jetzt in dieser Elterninitiative?
Also auf jeden Fall habe ich in den letzten vielen Jahren gelernt, dass Aufgeben einfach nicht geht. Man muss Durchsetzungsvermögen mitbringen, man braucht Kraft, Nerven, Energie. Aber was ich ganz wichtig immer finde, ist, und das geht in unserer heutigen Zeit vielleicht auch ein bisschen verloren, dass man auch das wieder schätzen lernt, was man eigentlich hat. Dass unsere Kinder, auch mein Sohn oder ich kenne Anjas Tochter schon lange Jahre, die einfach glücklich sind, auch so, wie sie sind. Und ich denke, da muss man einfach, da muss man die Dankbarkeit mitnehmen und so, wie sie sind, soll es ihnen auch weiterhin gut gehen. Und das ist auch unser Antrieb für die Zukunft, dass sie glücklich leben können, selbstbestimmt leben können und Und dafür möchten wir uns einfach einsetzen, dass das auch nach der Schule so bleibt. Und wir werden älter als Eltern. Wir sind immer ewig da. Wir möchten das, solange es geht, für unsere Kinder das Bestmögliche erreichen. Und da möchten wir einfach auch die Voraussetzungen schaffen, dass das in der Zukunft so gut wie möglich gelebt werden kann.
Anja, jetzt gibt es diese Elterninitiative. Magst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, so wie es dazu gekommen ist, so dass es heute 4 Mütter gibt, so die sich stark machen, eben das und stark machen für ihre Kinder, beziehungsweise, und da freue ich mich auch ein bisschen was zu hören, so wofür ist es gut, dass es euch gibt als Mütter, als diese Initiative, als Miteinander besser leben.
Ja, sage ich gern ein paar Worte dazu und muss, glaube ich, auch etwas ausholen. Also auch, wie wir 4 Mütter überhaupt zusammengekommen sind. So von der Vergangenheit ist es ja so, unsere Kinder waren alle sehr gut aufgehoben in Kindergärten, in inklusiven Kindergärten oder auch speziellen Kindergärten, sind dann alle in die Schule gekommen, sind dort auch gut betreut und gut aufgehoben. Und jetzt stellt sich halt irgendwann die Frage, bei unseren beiden Kindern in 3 Jahren, bei den anderen beiden Kindern in 4 Jahren, was passiert nach der Schule? Und wir Mütter haben uns getroffen oder kennengelernt eigentlich beim Abholen von der Ferienfreizeit. Also da war ich und 2 andere Mütter und haben uns, während wir auf die Kinder gewartet, haben wir immer unterhalten und irgendwann kam auch mal das Thema, habt ihr schon was geplant für nach der Schule? Und das war vor 3 Jahren. Also wir haben uns schon 6 Jahre vor Ende der Schulzeit eigentlich darüber unterhalten und ausgetauscht. Und die Ilona, die kenne ich schon sehr lange. Unsere Kinder gehen eben in eine Klasse. Unsere Kinder waren schon in der Frühfördergruppe zusammen. Also die sind auch beste Freunde. Die habe ich da dann noch mit dazugenommen. Und so haben wir uns 4 dann mal abends zusammengesetzt und haben wirklich angefangen zu planen, wie stellen wir es uns denn vor? Was wäre denn toll für unsere Kinder, dass sie weiterhin auch so glücklich und in ihrem Rahmen selbstbestimmt, also gut leben können. Und wir haben am Anfang wirklich so ein Fantasieschloss gebaut, muss man dazu sagen, mit Mehrgenerationenhaus und Kaffee und was weiß ich. Und wir wollen das bauen und sind aber relativ schnell in die Realität zurückgerutscht. Wir haben uns in den letzten 3 Jahren, ich glaube, fast jede Einrichtung, die es hier in der Region gibt, angeguckt. Sowohl für Förder- und Betreuungsplätze, weil unsere Kinder werden nicht in der Werkstatt arbeiten können, als auch zum Thema Wohnen. Und für uns war das irgendwie so ein Erlebnis, dass wir gesagt haben, so wollen wir es eigentlich nicht. In vielen Einrichtungen hat der Personalschlüssel irgendwie, also für uns nicht gestimmt. Wir haben ja auch immer nur einen kurzen Einblick drin, aber wenn ich halt 1,5 Personen für 6 Rollstuhlkinder habe oder 2 Personen für 6 Rollstuhlkinder, dann stellt sich schon die Frage, wie machen die das auch mit Ausflügen, Unternehmungen? Also ich komme an meine Grenzen mit Einkaufswagen und Rolli im Supermarkt und auch beim näheren Nachfragen kam dann auch oft raus, ja, wir machen das halt mal mit dem einen Kind, mal mit dem anderen Kind. Sie haben halt einfach nicht genug Personal. Und der erste Gedanke von uns war dann, miteinander besser leben, den Namen auch zu wählen, weil unser erstes Ziel war, wir wollten irgendwie, deswegen auch, wo du vorhin gesagt hast, einen Verein. Wir haben uns überlegt, einen Verein zu gründen und wir dachten, wir müssen da erstmal ganz, ganz viel Geld sammeln, damit wir dann in der Einrichtung, wo die Kinder hinkommen, eben über dieses Geld noch mehr Personal finanzieren können. Und dieses Miteinander besser leben zielt nicht nur auf unsere Kinder, sondern wir haben gedacht, das ist ja auch fürs Personal besser. Also wenn die zu 4 oder 5 in der Schicht sind für 6, als wenn sie also allein oder zu 2 in der Schicht sind, ist ja auch vom Arbeiten angenehmer. Unsere Kinder kommen öfters raus, also das ganze Gesellschaft wird inklusiver. Also irgendwie profitiert ja jeder dann auch davon. Die Träger profitieren davon, weil es nicht so viele krankes Personal gibt, weil sie ausgebrannt sind und so weiter. Das war unser erster Gedanke. Mittlerweile muss man aber auch sagen, die Gesetze haben sich geändert und die Gesetzgebung spielt uns eigentlich in die Karten. Also es wird jetzt wirklich geguckt, was für einen Bedarf hat ein Mensch und daran wird auch dann der Betreuungsschlüssel oder der Betreuungsbedarf gemessen.
Jetzt habt ihr diese Initiative gegründet und ich stelle mir vor, dass es ja auch dann eben auch an euch hängt, ob etwas bewegt wird. Was habt ihr denn Vielleicht, Ilona, vielleicht magst du was dazu sagen. Was habt ihr denn auch an Erfahrungen gemacht, wer dann noch so ist, außer euch, an Unterstützern? Weil ich stelle mir vor, dass sich das, gerade wenn es um so ein tiefgreifendes und komplexes Thema geht, so dass ihr euch oft auch, ob ihr vielleicht auch manchmal allein oder einsam fühlt in dem, wie ihr dasteht. Wie sind die Erfahrungen so, wer ist da noch und was sind so auch eure Wünsche, wo vielleicht Verbindungen hergestellt werden kann, um das Ganze zu stärken, eure?
Das ist eine schwierige Frage, da wir auch erstmal auskundschaften mussten, wer ist denn ein Ansprechpartner für welches Problem, und wir mussten erstmal lernen, oder ich bin so gestrickt, dass ich immer denke, es sollte doch so sein, ich habe ein Problem und es gibt einen Ansprechpartner, der mir da weiterhelfen kann, der dafür zuständig ist. Aber so einfach ist die Lage leider nicht. Es gibt die Politik, es gibt die Ämter, es gibt private Initiativen, es gibt Verbände und so weiter. Und wir versuchen hier eigentlich alle Stränge zu ziehen, die in einem gewissen Maße zuständig sind für unsere Anliegen, um da einfach positiv voranzukommen. Wir würden uns wünschen, dass die ganzen Zuständigkeiten, die ganzen Bereiche besser vernetzt wären. Dann wäre es auch einfacher, da was zu erreichen. Schwierig.
Vor 3 Jahren seid ihr gestartet und das, was ich höre, ist extrem viel Arbeit. Es ist extrem viel, viel Informationen sammeln, immer wieder in Austausch gehen, in Kontakt gehen, Fragen stellen, dann mit den Fragen weitergehen, austauschen. Mich interessiert, wie werdet ihr denn wahrgenommen in dieser Landschaft? So, wie reagieren die einzelnen Menschen auf euch? Vielleicht, Anja, hast du ein paar Sätze dazu?
Ja, also wir haben uns auch vernetzt mit ein paar Trägern oder mit Trägern gesprochen, haben auch einen Träger an der Hand, der uns unterstützt. Ist auch nicht leicht für uns gewesen, wirklich an so Träger ranzukommen, eben an die Spitze ran. Und wir erfahren momentan schon viel Rückenwind, muss ich sagen. Also wir treten jetzt seit 3 Jahren hier auf. Es ist schwierig für uns überhaupt mal an Zahlen zu kommen. Also keiner kann uns eigentlich sagen, wie viele Kinder kommen jedes Jahr aus der Schule. Also das ist wohl irgendwo ja erfasst und brauchen dann irgendwelche Plätze. Das hat es für uns vom Auftreten auch immer schwer gemacht, weil uns ist immer entgegengebracht worden, es gibt ja genug Plätze. Und es war schwer zu greifen und da irgendwie in die Türen auch mal reinzukommen. Und so wie die Ilona auch sagt, rein von den Zuständigkeiten. Ich weiß gar nicht, wie oft wir lange gegoogelt haben, um zu gucken, wer ist denn unser Ansprechpartner. Und dann fängt es ja schon an, wir haben Landkreiskinder, wir haben Stadtkinder. Wir hatten schon Gruppierungen, wo wir zusammensaßen, wo dann gesagt wurde, naja, aber da sind ja Stadtkinder dabei, dafür sind wir ja gar nicht zuständig. Anderweitig hieß dann, nee, das ist Landkreis, da sind wir dann wieder nicht zuständig. Also wir versuchen gerade auch alle an einen Tisch zu kriegen, um halt zu planen. Und wegen den Zahlen, wir haben ja im Juni dieses Jahr angefangen oder eine Umfrage gestaltet mit einer Marktforscherin zusammen, die uns da ehrenamtlich unterstützt hat. Und wollten wirklich mal sehen, wie ist denn der Zustand? Was passiert denn mit unseren Kindern nach der Schulzeit? Wie sind denn da die Wartezeiten? Finden Leute gleich Plätze? Sind sie zufrieden oder auch nicht? Und wir haben mit der Umfrage über 2000 Teilnehmer erreicht. 49% davon aus Baden-Württemberg, 20% aus Bayern, weil wir da auch mit einem Verein sehr vernetzt sind. Und der Rest ist dann, ja, also bundesweit verteilt. Und da geht schon ganz klar hervor, wie schwer es ist, wenn man ein Kind hat mit einem Behinderungsgrad von über 90%. Und da fallen unsere Kinder rein, die in die Förder- und Betreuungsstätten gehen, danach einen guten Platz zu bekommen. Zum einen für die Tagsüberbetreuung und eben auch fürs Wohnen. Und das ist jetzt so unser Anliegen, dass wir halt versuchen, gute Plätze zu finden, sowohl für tagsüber als auch zum Wohnen. Aber ich auch sagen muss, diese Plätze oder die Träger, die ja aufbauen oder diese zur Verfügung stellen. Das muss man sich anders vorstellen wie bei einem Alten- oder Pflegeheim. Also wenn da ein Haus gebaut wird, dann kommen da vielleicht 12 oder 15 Kinder, je nach Größe, rein. Aber die bleiben ja auch die nächsten 40 bis 50 Jahre dort. Da wird ja nicht andauernd ein Platz frei. Und das, daher kommt wohl auch der Mangel. Und ich glaube, da wurde einfach in den letzten Jahren versäumt, rechtzeitig hier genug Wohnraum auch zur Verfügung zu stellen.
Vielen Dank für die umfassende, auch die persönlichen Worte. So, wir werden jetzt einen kleinen Break einlegen, ein bisschen Musik. Und nach dem Break werden wir nochmal genauer drauf eingehen, was denn so die Erfahrungen sind, so die ihr eben im Umgang mit den Behörden sammelt, so was ihr für Schlüsse daraus zieht und wo ihr auch eben, du hast so schön von Durchsetzungsvermögen gesprochen, Ilona, wo es vielleicht eben auch hilfreich ist, dieses Durchsetzungsvermögen aufgebaut zu haben über die lange Zeit, die ihr selbst Erfahrungen damit sammelt. Dann bis gleich nach der Pause.
Bin ich geboren und laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier bei Namen. Daumen raus, ich warte auf ne schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen. Fremde Gesichter und keiner kennt meinen Namen. Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten. Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ich grabe Schätze aus in Schnee und Sand. Und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werd ich vom Glück verfolgt. Und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold. Ich lad die alten Vögel und Verwandten ein. Und alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas kochen und wir saufen Schnaps. Und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie raus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab taube Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Folge Megafon präsentiert. Heute mit Anja und Ilona. Von der Elterninitiative Miteinander besser leben. Wir hatten im ersten Teil, haben wir viel darüber gesprochen, von den persönlichen Erfahrungen und vielleicht auch so ein bisschen von der Geschichte, wie es dazu kam, dass sich diese Elterninitiative gebildet hat. Es ging darum, dass letztendlich ein Problem habt, ein persönliches Problem, nämlich die Versorgung nach der Schule eurer Kinder und eine lebenswerte Versorgung eurer Kinder ist irgendwie nicht klar. Und aus diesem Grund habt ihr zusammen beschlossen, ihr wollt das ändern. Und jetzt für mich interessiert, so was wir hatten eben noch mal kurz, aber könnt ihr vielleicht noch mal genauer darauf eingehen, so was so die Sachen sind, die ihr euch auch vorgenommen habt mit dem Verein, wie ihr gestartet seid, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Und du hast eben von der Umfrage gesprochen, vielleicht auch noch mal darauf eingehen, was diese Umfrage denn eben auch zeigen soll.
Ja, du hattest ja eben gesagt, das ist ein persönliches Problem von uns. Klar, wir sind betroffene Eltern von 4 Kindern. Aber ich glaube, es ist auch ein gesellschaftliches Problem, weil wir stehen hier nicht allein mit der Situation. Also es gibt noch sehr viele Eltern, die vor den gleichen Herausforderungen stehen. Ich habe das selber jetzt erlebt. Ich war noch mal zum Tag der offenen Tür von einem Träger eingeladen, der gerade eine neue Förder- und Betreuungsgruppe aufgemacht hatte. Das war eine Vorstellung. Ich bin da auch hin, habe es mir auch angeguckt, aber klar, die Gruppe ist natürlich schon voll, weil die haben ja auch alle Warteliste. Aber was mich so dermaßen erschreckt hat, war die Anzahl der Eltern, die da waren, sich das angeguckt haben und in der gleichen Situation sind wie wir, wo die Kinder auch in den nächsten 1, 2, 3 Jahren die Schule verlassen und die wirklich auch noch nicht wissen, was da passiert. Also es ist nicht nur unser persönliches Problem und wir wollen ja auch nicht nur persönlich für unsere 4 Kinder was machen, sondern da hier wirklich schon ein allgemeines Augenmerk auch drauflegen.
Also wenn ich es richtig verstehe, ihr wollt persönlich werden, um Probleme dann eben auch allgemein zu formulieren. Weil, also ich, so stelle ich es mir vor, also ohne persönlich zu werden, das ist meine persönliche Situation, halte ich gar nicht mehr für möglich. Also ich stell mir vor, dass eben gerade der Verein oder die Initiative davon lebt, dass ihr persönliche Erfahrungen mit einbringt und darüber eben auch die Fragen stellen könnt, die andere vielleicht nicht stellen. Ilona, magst du ein bisschen was dazu sagen? So, was sind denn so Fragen, so die wichtig sind und vielleicht auch ein Stück weit unbequem und wo es dann eben auch das Durchsetzungsvermögen braucht, um dann eben auch dran zu bleiben?
Also natürlich sind unsere Kinder erstmal unsere Intention. Ich denke immer, wer so eine Situation nicht selber lebt, kann es auch ganz schwer nachvollziehen, was das tatsächlich auch bedeutet im Alltag. Und gerade die Zukunft ist natürlich was ganz Elementares, was wir gestalten möchten. Und die Fragen, die sich da immer stellen, ist eben, wie geht's weiter? Was wünsche ich mir für unser Kind? Diese Frage stellt sich mit Sicherheit jedes Elternteil von einem betroffenen Kind. Und da möchte man natürlich das Bestmögliche erreichen. Wie Anja schon sagte, wo geht's danach hin? Tagsüber und dann irgendwann auch mal zum Wohnen. Denn, also ich merke es jetzt bei unserem Sohn, auch die körperlichen Herausforderungen werden immer größer. Ich werde das irgendwann auch nicht mehr handeln können. Die Fragen, die sich da auch immer stellen, wie sind sie später mal betreut, wie sind sie versorgt, geht es ihnen gut? Das sind ja nicht nur Dinge, die uns beschäftigen, das beschäftigt ja alle Eltern in so einer Situation. Und ich denke, dass durch die Erfahrungen auch schon bei anderen Themen, sei es Hilfsmittelbeantragung oder Pflegegrad oder irgendwelche anderen Gutachten oder Anträge, die man stellen muss, da hat man schon, muss man lernen, ein Durchsetzungsvermögen zu entwickeln. Und das brauchen wir jetzt auch bei unserer Initiative. Wir hören oft dieses Schlagwort, es ist eine Herzensangelegenheit für alle, die wir darauf ansprechen. Und es ist schön, das zu hören. Und das Verständnis ist bei vielen Ansprechpartnern groß, egal in welchem Bereich. Aber dann tatsächlich auch was zu bewegen, das ist noch einmal dann ein anderes Thema, wo es einfach auch ein bisschen Energie und Spucke braucht, sage ich jetzt mal ganz simpel, dass es auch tatsächlich in eine gute Richtung geht und sich was bewegt.
Magst du mal vielleicht auch uns näher bringen, was so eine was eine Situation ist, so, die dir noch in Erinnerung ist, wo du dachtest, so, okay, es hat sich gelohnt, da dran zu bleiben und damit können wir da gut weitergehen. Ich stelle mir vor, dass das unglaublich anstrengend ist und belastend ist, immer wieder eben genau diesen Raum auch halten zu müssen, damit andere in Zukunft oder die Kinder beziehungsweise die Menschen mit eben, die sich nicht dafür einsetzen können, eure Kinder beziehungsweise andere, die Kinder anderer, auch in Zukunft davon profitieren. Was, ich stelle die Frage nochmal, welche Erfahrung ist dir noch in Erinnerung, wo du denkst, okay, dafür lohnt sich das, dass wir das tun?
Also Erfahrung jetzt speziell in unserem Projekt oder einfach ein Beispiel aus der Vergangenheit, wo ich so im Kopf jetzt gerade habe. Also mir fällt da jetzt gerade ein Beispiel ein, wo ich denke, da habe ich was erreicht, wo ich dran geblieben bin, nicht nur auch für mein Kind. Beispiel, was für andere auch ein Problem ist, sechs Wochen lang Sommerferien. So, wenn man arbeiten geht, reicht der Urlaub einfach nicht für die Ferienzeit aus. Sechs Wochen ein Kind zu Hause, was nicht alleine bleiben kann, wo es auch ganz schwierig ist, jemanden zu finden, der sich mal 2-3 Stunden kümmert, ist ganz schwierig. Und es war dann auch das Problem, es gibt kaum Angebote für die Ferienbetreuung, dass da irgendwo Angebote gibt, die uns Eltern mal 1-2 Wochen entlasten, tagsüber für ein paar Stunden. Und da hatte ich dann aber auch beim Amt eine Ansprechpartnerin, die sich mit mir gemeinsam dafür eingesetzt hat, dass wir da wieder was organisieren. Vor Corona gab es das schon, dann verlief das so im Sande. Und da ist es einfach so, wenn man nicht dranbleibt, wenn man nicht dahinter ist und immer wieder anruft und immer wieder eine Mail schickt, dann verläuft es einfach im Sande. Man muss einfach dranbleiben und zeigen, hey, wir sind, uns gibt's und wir haben da ein Problem und wir brauchen einfach die Unterstützung. Und wie gesagt, ich habe da einen guten Ansprechpartner gehabt vom Amt, die dann auch mit mir gemeinsam da was auf die Beine gestellt hat, mit einem Träger zusammen wieder was organisiert hat. Und das ist einfach für mich so ein Beispiel aus der Vergangenheit, wo ich denke, ja, und es lohnt sich doch, wenn man weiß, wofür man kämpft.
Wie ist es mit dir, Anja? Was sind so die, ich denke kurz drüber nach, also Ilona sagt, sie kann darauf aufbauen, aus den Erfahrungen, die sie gemacht hat, dass es sich lohnt zu kämpfen. So, was denkst du, wofür gibst du dein Herzblut? Ich glaube, das ist ja auch eine Wertschätzung, die ihr gegenüber, das ist eine Herzensangelegenheit. So. Ich stelle mir vor, dass es für euch auch eine Herzensangelegenheit ist. Und wofür schlägt dein Herz jetzt in dieser Arbeit für diese Initiative?
Also ich glaube, da schlagen unsere vier Herzen alle gleich. Also wir wollen einfach mehr Sichtbarkeit und unser Hauptziel ist, wie die Ilona sagt, wenn wir... Also wir haben schon das Gefühl, wenn man die richtigen Personen alle miteinander vernetzt, dann kann da was Gutes draus entstehen. Aber da muss immer irgendwie ein Antrieb da sein. Also der Antrieb, der kommt tatsächlich in dem Fall jetzt von uns. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie ein Amt einen Träger anruft, vielleicht noch einen Bauinvestor und sagt, wir setzen uns heute alle mal an den Tisch, weil draußen ist so schönes Wetter und vielleicht kommt irgendwann mal ein Kind, wo wohnen will. Das nicht. Und das ist ja unser großes Ziel gerade. Also wir haben schon ganz viel gemacht auf Bundesebene, auf Landesebene. Es gab einen Termin beim Bundesbehindertenbeauftragten. Der hat dann wieder auf die Landesebene verwiesen. Wir sind jetzt zur Landesbehindertenbeauftragte angeschrieben. Wir haben das Ministerium für Soziales und Integration angeschrieben. Von beiden bis heute keine Antwort, aber kann ja noch kommen. Wollen wir jetzt mal noch nicht so sein. Die Mühlen sind manchmal ein bisschen langsam. Ja, aber unser Fazit ist einfach, wir müssen auch regional hier was tun. Also wir sind jetzt in Kontakt auch mit Kommunalpolitikern. Wir haben demnächst einen großen Termin mit der Eingliederungshilfe, wo hoffentlich auch mal schon mehrere Leute an den Tisch kommen. Dafür schlägt mein Herzblut, das voranzutreiben und hier auch mehr Sichtbarkeit hinzubekommen und vielleicht dann gemeinsam ein großes Projekt, also aufzubauen.
Ein großes Projekt, ist das, was du zu Anfang schon gesagt hast, eben so diese Also wirklich etwas, einen Lebensraum zu schaffen?
Mit großem Projekt. Also ganz am Anfang hatte ich ja gesagt, da hatten wir noch so einen Riesentraum. Wir sind davon weggekommen. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Träger, der sowas bespielt, weil unsere Kinder einfach zu viel Bedarf haben. Wir haben jetzt nicht Kinder, die in so einer kleinen Wohngruppe, wo wir als Arbeitgebermodell agieren können, das nicht. Also wir müssen irgendwas mit einem Träger machen. Wir brauchen ein Gebäude auf jeden Fall, wo auch immer das herkommt. Ob es vielleicht irgendwelche Investoren gibt. Ich sage immer, unsere Kinder, da wird das später irgendwann mal das Wohnen und Leben ja auch von der Eingliederungshilfe bezahlt. Also werden ja auch sichere Mieteinnahmen für denjenigen. Da irgendwie die Ämter, Träger und so an einen Tisch zu kriegen. Und das ist für mich ein großes Projekt. Wie das im Endeffekt dann aussieht, da gibt es bestimmt noch viele Facetten und viele Ideen, die wir jetzt auch noch gar nicht gehört haben, von den Einzelnen, die da auch viel Erfahrung mitbringen.
Ja, ich stell mir vor, dass euch durchaus auch Hilflosigkeit begegnet. Was ich höre, ist auf der einen Seite, so die finanzielle Grundlage ist eigentlich da, und eher so wie kriegen wir das Ganze auch auf nicht nur aufs Papier, sondern eben auch in die Umsetzung, dass die Infrastruktur auch da ist. Was sind vielleicht auch Situationen, die du mit erlebst und begleitest, wo du das Gefühl hast, okay, ich muss hier ein Stück weit auch auf die Leute an der Hand nehmen, damit sie auch dann mit dahin kommen, wo wir hinwollen, weil sie sich vielleicht hilflos fühlen, weil sie vielleicht Angst davor haben, so etwas Falsches zu machen. Ich meine, das ist ja ein ganz sensibler Bereich und ihr seid in dem Fall eben auch die Expertin für dieses spezielle Setting.
Also ich denke, in erster Linie sind wir dran, überhaupt mal den Bedarf aufzuzeigen. Und wir haben auch gute Argumente, denke ich, um auch so ein, was unser Ziel ist, ja tatsächlich so ein Pilotprojekt zu starten. Wir möchten ja eigentlich eine Einrichtung nachher ins Leben rufen, die mit gutem Beispiel vorangeht und hoffentlich auch Nachahmer findet. Und ich denke, mit unseren Argumenten, wie Anja vorhin schon kurz angerissen hat, dass wir sagen, wir haben einen besseren Betreuungsschlüssel. Dadurch geht es den Arbeitnehmern besser. Die Pflegekräfte haben mehr Zeit. Die können sich individueller kümmern. Den Bewohnern geht es besser. Es gibt mehr Möglichkeiten, was zu unternehmen. Sie sind besser betreut. Es ist einfach individueller viel mehr möglich. Für den Arbeitgeber ist es einfach mit einem besseren Betreuungsschlüssel viel attraktivere Sache, sich darzustellen und Arbeitnehmer anzuwerben. Und ich denke, da müssen wir alle an einen Tisch kriegen. Und das Verständnis, bin ich mir sicher, wird auch von den Zuständigkeiten da sein. Es braucht einfach Zeit und Gespräche. Und da sind wir dran, dass das eben auch ankommt, dass wir da auf offene Ohren treffen. Und ich glaube, wir müssen es einfach nur ein bisschen präsenter machen und ein bisschen mehr in die Offensive gehen. Und auch so, dass wir heute hier sein dürfen, und noch andere anders in die Öffentlichkeit gehen, dass das Thema einfach präsenter wird. Und dann, glaube ich, kann man das schon auf die Beine stellen, was wir vorhaben.
Jetzt stell mir vor, ihr habt ja auch davon gesprochen, so, wir haben vor 3 Jahren, haben wir uns schon zusammengesetzt, auf die lange Sicht, weil wir irgendwann an den Punkt kommen, so dann, da ist ein Übergang, da gibt's diese, da verändert sich was für unsere Kinder, für auch sie kommen aus der Schule, dann ist die Betreuung eine andere, sie brauchen dann andere Sachen. Und ich stelle mir vor, dass das auch eine Menge Druck erzeugt in der persönlichen Situation, aber auch in dem Bewusstsein, dass es ja viele andere auch diesen Druck haben. Ihr habt gesagt, so, es gibt schon Einrichtungen, es werden Einrichtungen neu gegründet, die sind voll. Und Menschen bleiben zurück und sind immer noch nicht schlauer als vorher. Also auf der einen Seite seht ihr, es wird was getan, auf der anderen Seite seht ihr auch, also es wird nicht genug getan. Und vielleicht magst du was dazu sagen, was sind dann auch Wege, wo ihr denkt, okay, da ist es vielleicht ein bisschen da knistert es vielleicht ein bisschen, aber wir kommen weiter. Weil ich stelle mir auch vor, wenn ihr jetzt reingeht und sagt, so, wir fordern das und das, dass dann erstmal auch dann gar kein Weiterkommen sind. Also was sind so Erfahrungen, die ihr macht, wo ihr denkt so, naja, wenn wir es auf die Art und Weise machen, wir verstehen, dass nicht alles gleich möglich ist, aber wir, so kommen wir weiter und wir gehen in eben auch so ein bisschen in die Wunde rein.
Du hattest ja gesagt, uns gibt es schon seit 3 Jahren. Wir haben uns viel, viel Zeit gelassen, uns ein Bild zu machen. Also wir haben wirklich viel angeguckt und uns ein großes Bild geschaffen, bevor wir überhaupt in diese aktive Phase jetzt reingegangen sind. Und ich glaube, was wir momentan machen oder was uns auch stark macht, ist, dass wir gar nicht nur fordern, sondern wir wollen ja mitgestalten. Das ist ja nicht, dass wir hingehen und sagen, wir brauchen da jetzt die 4 Plätze, macht mal, sondern wir gehen da ja hin, haben unsere konkreten Ideen. Wir hatten am Anfang gedacht, wir müssen ganz viel Geld sammeln. Also wir sind da ja schon aktiv dabei. Wir versuchen jetzt auch Kontakte zu irgendwelchen Investoren und so weiter aufzubauen. Also wir sind ja dabei, die alle irgendwo zu vernetzen und dadurch aber auch etwas Druck aufzubauen. Und das wird ja dann kein Projekt nur für unsere 4 Kinder, sondern da soll ja mehr passieren. Und ich glaube, schon allein durch unsere Umfrage kann man uns auch nicht mehr so einfach vom Tisch wischen. Also dieses, den Bedarf gibt's nicht oder wir haben keine lange Wartezeiten, das kann man uns nicht mehr sagen. Also wir haben ganz klar für Stadt-Land-Karlsruhe Zahlen, wir haben Zahlen für Baden-Württemberg, wir haben auch Zahlen bundesweit, die sind jetzt für uns nicht ganz so maßgebend, weil also jetzt auf Bundesebene was zu verändern, das ist echt schwierig. Wir haben uns auch seit dieser Umfrage so enorm vernetzt, also mit Vereinen in München, in Nordrhein-Westfalen, wo wir im Austausch sind, wo alle auch parallel Petitionen eingereicht haben in ihren Bundesländern. Also da ist auch Druck drauf, aber wir versuchen halt hier jetzt Druck zu machen. Und ich glaube, mit der Umfrage, mit den Zahlen, auch mit einer gewissen Penetranz, die wir momentan an den Tag legen, also ich glaube, bei gewissen Ämtern kennt man unsere Namen mittlerweile, hoffen wir da echt genug Druck auf den Kessel zu bekommen, dass es jetzt auch vorangeht. Weil auch für uns, 3 Jahre sind schnell vorbei und vorher gehen noch ziemlich viele Kinder aus der Schule und danach kommen ja auch noch welche.
Vielen Dank für den Moment. Wir gehen jetzt nochmal in die Pause und werden vielleicht im letzten oder wir werden im letzten Blog eben dann auch nochmal schauen, so was sind die Best Practices, die es auch in Zukunft weiterzuführen gibt und was sind so die Sachen, so die ihr auch euch vorgenommen habt mit der Power, die du gerade beschrieben hast, so die ihr dann eben auch in die Zukunft gerichtet dann mitnehmt. Dann bis gleich. Willkommen zurück zu unserer Folge Megafon präsentiert, heute mit Anja und Ilona von der Elterninitiative Miteinander besser leben. Sie sind beide Mütter von Kindern mit mehrfach Behinderung. Und wir hatten ganz viel in den ersten Blöcken davon, was diese Elterninitiative bewirken möchte. Jetzt hatten wir davon gesprochen, ihr habt eine Umfrage gestartet. Und ihr habt auch davon gesprochen, dass es eigentlich in den ersten Jahren dieser Initiative darum ging, erstmal Daten zu sammeln, damit überhaupt mal eine Bedarfsklärung da ist. Ihr selbst als Betroffene wisst, dass es Bedarf gibt, und aber die Politik und alle Menschen, die vielleicht was bewegen können, brauchen eben auch Daten, auf die sie zurückgreifen können. Ilona, magst du vielleicht kurz sagen, so, was ist denn, was das Ziel war dieser Fragen, welche Fragen ihr gestellt habt mit dieser Umfrage, und was darüber hinaus dann eben auch relevant ist für die Entscheidungsträger, um ihnen zu sagen, so, naja, schaut mal da, das ist doch das, was ihr braucht. Ja.
Gut, vielleicht kann man das unterteilen in zwei verschiedene Aspekte. Ich würde zum einen mal die grobe Kategorie einteilen, wie viele Plätze gibt es, sind genug Plätze überhaupt da für die betroffenen Menschen oder Jugendliche, junge Erwachsene, und den zweiten Teil würde ich dann eher sehen in die Qualität der Betreuung, also wie zufrieden sind denn die Menschen, die schon betreut sind, beziehungsweise in der Findungsphase, wie ist da die Beratung oder wo kann man sich Informationen herholen? Und das waren für uns eigentlich die wichtigsten Aspekte und Grundlagen, um auch zu sagen, hey, guck mal, wir haben jetzt viel Erfahrung gesammelt in den Einrichtungen, die wir uns schon angeschaut haben. Und sind wir da total, liegen wir daneben, haben nur wir dieses Bild uns geschaffen, oder geht's den anderen Eltern eben genauso? Und da hat uns eigentlich die Umfrage zu 100% bestätigt, was wir selbst an Erfahrungen gemacht haben. Zum einen, dass es ganz arg schwierig ist, überhaupt Plätze zu bekommen nach der Schule, unabhängig davon, ob Wohnen oder Tagesbetreuung. Und dann eben auch, wie findet die Betreuung statt, was ist möglich, wie hoch ist der Betreuungsschlüssel. Und das sind eigentlich die Grundlagen, mit denen wir jetzt in die Gespräche mit den zuständigen Behörden gehen, damit wir hier auch tatsächlich nicht, ich sag mal salopp, als vier jammernde Mütter dastehen, sondern das tatsächlich auch mit Zahlen belegen können, dass die Situation sich tatsächlich so darstellt.
Jetzt hattet ihr davon gesprochen, ihr seid Brückenbauer. Ihr sorgt dafür, dass nicht nur, dass Informationen generiert werden, jetzt wie zum Beispiel mit dieser Umfrage, sondern ihr bringt auch die richtigen Menschen an den Tisch, damit sie sich miteinander austauschen. Also so eine Vermittlungs- oder so eine Brückenbauerfunktion. Was sind denn aktuell auch Erfahrungen, die ihr macht, so, wo das gut gelingt und wo das auch wirksam ist? Und was sind vielleicht auch Ideen für die Zukunft, was noch notwendig ist, damit vielleicht noch mehr solche Vernetzungen stattfinden, um eben auch dann eben so es leichter zu machen, solche große Infrastruktur zu schaffen, so komplexe Infrastruktur, die ja nicht nur an Gebäude gebunden ist, sondern eben auch an Personal, an einen Träger und eben an eine Politik, die das auch finanziert. Anja, magst du?
Also ich glaube, so dieses Thema Personal ist gar nicht so schwierig. Es gibt ein paar Hürden, auch die Anerkennung, sag ich mal, von ausländischen Pflegekräften, bis die hier arbeiten dürfen. Aber wir haben auch schon mit mehreren Trägern gesprochen, die sagen, so Personal ist eigentlich nicht unbedingt das Thema, und wir brauchen ja auch gar nicht immer Fachpersonal. Also wenn irgendwie eine Gruppe einen Ausflug macht, kann auch jemand ohne Fachabschluss meine Tochter schieben und ihr ein Eis geben oder sie unterstützen. Ich glaube, das ist gar nicht das Thema. Das wird für mich auch oft vorgeschoben. Also wir haben auch mit Trägern gesprochen, die gesagt haben, sie haben kein Problem, Personal zu finden. Ich glaube wirklich, die Krux liegt jetzt dran, die alle zusammenzubringen. Wir erfahren Unterstützung, also wenn wir irgendwo aufschlagen und uns mit Leuten auch unterhalten. Wir haben Kontakt jetzt zu Stiftungen, die das toll finden, was wir machen. Wie gesagt, wir haben Kontakt zu Trägern, die das gut finden, was wir machen. Wir haben jetzt die Termine dann wieder mit der Stadt. Wir hatten Termine mit
kommunalen Politikern, die das gut finden. Also wir kriegen momentan seit der Umfrage schon Rückenwind und hoffen natürlich auch jetzt vielleicht durch die Sendung, dass es noch mehr gibt, die da eine Idee haben, wie sie uns unterstützen könnten oder denen das Thema auch am Herzen liegt. Und ja, ich glaube, wir müssen die jetzt einfach enger takten und enger schnüren. Und wir haben wirklich gerade in ganz viele Richtungen Kontakte, ob das irgendwas ist, wo irgendwo ein Haus mal jetzt vielleicht verkauft und umgebaut wird oder zu Bauträger. Es ist halt nichts Konkretes gerade. Wir loten das jetzt so aus ja, und brauchen dann natürlich dann auch die Stadt und Land dazu.
Ich stelle mir vor, das ist ja eine unglaublich viel Arbeit, was da auch reinfließt in diese Initiative. Jetzt mag ich mag den Worst Case, mag ich ein Stück weit hier mit reinbringen, nämlich was passiert, wenn eure Kinder nicht versorgt sind. Jetzt im Moment gehen sie zur Schule und jetzt haben sie ihren Schulabschluss, also die Schule ist beendet und es gibt keinen Platz. Und das eine ist, was ich mich frage, so wie soll eine Initiative weiterleben oder wo muss die Initiative sich hin entwickeln, damit sie nicht davon abhängig ist, dass eben auch diese Ressourcen da sind, ja, weil wenn sie so fragil sind. Und das andere ist so, also was sind eure Befürchtungen, was dann auch ein Stück weit zusammenbrechen kann, was ihr jetzt letztendlich in den letzten Jahren auch aufgebaut habt.
Worst Case wäre für uns, wenn wir keinen Platz nach der Schule haben und dass eigentlich jeder von uns seinen Job kündigen muss, weil wir müssen ja unser Kind oder unseren Jugendlichen dann betreuen tagsüber. Jetzt wird vielleicht wieder irgendjemand um die Ecke kommen mit persönlicher Assistenz, dass man die dann beantragen kann. Auch da aus eigener Erfahrung, das ist unheimlich schwierig, überhaupt eine Assistenz zu bekommen, zu finden. Also ich glaube, gerade so umsetzen lässt sich das nicht. Wir haben auch schon Mütter oder Eltern getroffen, die ihr Kind derzeit zu Hause pflegen, die eben dann nicht arbeiten gehen können. Und das ging auch aus der Umfrage hervor. Also es ist irgendwann auch eine seelische und körperliche Belastung. Und es ist auch unseren Kindern nicht gerechtfertigt, wenn die den ganzen Tag immer nur mit dem Elternteil alleine zu Hause sitzen müssen. Also es wollen unsere anderen Kinder auch nicht mehr. Und das passt dann einfach nicht. Und deswegen ist schon unser Ziel, dass wir das schaffen, dass wir bis dahin was Gutes hinkriegen und müssen halt irgendwie den Druck noch ein bisschen mehr erhöhen, noch mehr Dampf draufbringen. Also das ist für uns jetzt auch schon, wir sind zu viert, wir arbeiten alle irgendwie, wir haben alle noch andere Dinge. Die Zeit, sich rauszuschneiden, ist schwierig, aber es funktioniert irgendwie, weil wir alle halt fürs Gleiche kämpfen.
Und jetzt den anderen Fall gedacht, Ilona, so in zwei Jahren ist die Versorgung für deinen Sohn hergestellt, so eure Familie hat eine gewisse Form von psychologischer Sicherheit auch, so was sind dann die Aufgaben, die du für dich auch in der Elterninitiative siehst für die Zukunft, weil du das eben auch dann leisten kannst?
Also wenn dieser Fall tatsächlich eintritt, dass mein Sohn so gut versorgt ist, dass ich alle Sorgen los bin, sage ich mal, dann fällt mir erstmal ein Riesenstein vom Herzen. Und unser Ziel ist ja, dass wir eben ein Leuchtturmprojekt erschaffen. Und da wollen wir ja auch dranbleiben. Wir haben 4 Kinder, die unsere Intention sind. Natürlich, für die machen wir das auf jeden Fall. Aber wir machen es ja nicht nur für unsere Kinder. Wir wollen ja da was Großes aufbauen. Wir wollen ein Projekt erschaffen, was so gut funktioniert, hoffentlich, dass es einfach nachgeahmt wird, dass alle Beteiligten erkennen, dass mit einer guten Betreuung das für alle auch gesellschaftlich eine Gewinnsituation ist. Und da ist eigentlich unser ganz großes Ziel, dass das einfach mal so einen Lauf annimmt, dass das dann eben nachgeahmt wird und das für alle eine gewinnbringende Situation dann nachher darstellt. Also ich glaube, wir haben alle mit unseren Kindern als Motivation angefangen, aber das nimmt mittlerweile so einen Lauf an, glaube ich, dass da einfach was Großes draus werden kann.
Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Wenn ich mir so ein Projekt vorstelle, was so ein bisschen auch, also das eine ist, ich habe so eine Institution und die Institution kümmert sich darum, dass bestimmte Abläufe gewährleistet werden, dass eine bestimmte Versorgungsleistung da ist. Und wenn ich mir so ein Projekt vorstelle, dann halte ich es auch für, also würde mir persönlich würde gefallen, wenn es eben auch so eine, wenn es nach außen halt auch zugänglich ist. Und nicht nur für die Eltern oder für die Verwandten, sondern das ist auch so ein bisschen, dass man das so ein bisschen nahbar macht. Wenn ich jetzt nicht mit euch sprechen würde, dann hätte ich wenig Bezug zu dem Thema, ich bin Versorger oder Mutter, Vater, Bruder von jemandem mit einer mehrfach Schwerstbehinderung. Und inwiefern ist denn in diesem Projekt auch so dieser Gedanke, Leuchtturm für andere Projekte, verstehe ich, und auch so dieser Gedanke, so eine Durchlässigkeit für die Gesellschaft, damit die Gesellschaft eben auch dann vielleicht ein bisschen mehr Zugang kriegt zu diesem Thema und was es für Herausforderungen es hat und vielleicht auch dann eben auch so stelle ich es mir vor, die Politik ist ja bereiter, finanzieller bereiter, aber letztendlich kann sie diese regional, du sagst regional ja auch, diese regionalen Probleme ja gar nicht lösen, sondern es ist vielleicht viel wichtiger so, dass das auch eingebunden ist in die unmittelbare Umgebung.
Also ich denke, gerade in der heutigen Zeit, wo es so viele unterschiedliche Menschen gibt und jeder von Inklusion, Integration und Teilhabe spricht, sei das jetzt Menschen mit Behinderung oder andere Hautfarbe oder andere Religion oder wie auch immer. Ich denke, die Sichtbarkeit, diese Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind, ist ganz arg wichtig. Und das kann man aber nur, wenn auch behinderte Menschen die Möglichkeit haben, rauszukommen aus ihrer Einrichtung. Und dafür müssen wir halt die Grundlage schaffen, dass sie so gut betreut sind, dass man sie auch sieht, dass sie teilhaben können am gesellschaftlichen Leben und das dann auch in die Gesellschaft übergeht, zu sehen, hier sind Menschen, die sind sitzen im Rollstuhl, die können nicht laufen, die haben vielleicht eine andere Verhaltensweise, aber die gehören genauso dazu. Und ich denke, mit so einem Projekt können wir sowas auch erreichen.
Vielleicht noch eins zum Abschluss, Anja. Das verstehe ich. Ich verstehe, dass es wichtig ist, dass Menschen darüber Bescheid wissen und auch eine Vorstellung davon haben. Und dann stelle ich mir auch vor, dass es wichtig ist, so die Angst auch ein Stück weit zu verlieren, auf diesen Mensch zuzugehen. Weil ich glaube, dass das auch eine Barriere ist, die da ist. Weil da eine Menge Unsicherheit auch liegt. Und ich stelle mir vor, wenn es schon so ein Leuchtturmprojekt gibt und es dann eben die Möglichkeit nicht zur Schau stellen, sondern mehr auch so dieses, ja, wir sind Teil dieser Gesellschaft und du darfst gerne auch irgendwie mich ansprechen oder du darfst Zeit mit mir verbringen, du darfst mich kennenlernen. Du hast gesagt, Amelie, meine Tochter lacht gerne. Wie soll ich das erfahren, wenn ich nicht ihr nahe sein darf? Und da, Anja, wie siehst du das? Kann dieses Projekt auch solche Barrieren vielleicht reduzieren?
Gut, wir sprechen ja nicht immer von so einem abgeschlossenen Bereich nur für unsere Kinder. Also wir sehen das ja auch in anderen Städten, wo auch ähnliche Projekte mal entstanden sind oder andere Bundesländer. Da wird sowas manchmal auch integriert in so Mehrgenerationenhäuser oder es wird ein Kaffee mit aufgenommen. Das sind alles schöne Ideen, die wir auch noch im Kopf haben, aber wir brauchen zuerst mal jetzt ein Gebäude oder ein Grundstück. Das wurde uns ja auch schon von Seiten der Stadt mal gesagt, es wird alles leichter, wenn wir ein Gebäude oder ein Grundstück mitbringen. Und dann kann man an den Ideen ja auch noch weiter basteln. Das sind schöne Ideen. Auch da haben wir schon Gespräche geführt, wieder mit jemandem, der sowas vielleicht plant. Aber das ist alles noch ein bisschen Zukunftsmusik. Da können wir uns im Jahr nochmal drüber unterhalten.
Ja, wir kommen zum Ende. Vielen Dank für die Offenheit. Vielen Dank auch für das ganze Persönliche, was ihr mit eingebracht habt. Ich wünsche euch ganz viel Kraft, auch weiterhin Durchsetzungsvermögen, um diesen Leuchtturm dann eben auch aufbauen zu können. vielleicht gibt es die eine oder andere Person, die das gehört hat. Wie letztendlich ist, wie kann man euch erreichen? Also wo ist es möglich, dann eben auch zu sagen so, hey, ich habe da was für euch. Das wäre noch interessant für die Zuhörerinnen und Hörer.
Also wir hätten auch eine gemeinsame E-Mail-Adresse, die heißt anja_und_ilona@web.de.